Aus Anlass der allgemein zunehmenden Corona-Gefährdung sind die Gottesdienste der Emanuelsgemeinde in Stuttgart bis inklusive Palmsonntag, den 5. April, abgesagt worden. Eine Entscheidung der Philippusgemeinde in Tübingen soll in der kommenden Woche getroffen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zustand verlängert wird, ist sehr hoch. Trotz abgesagter Gottesdienste möchte der Gemeinderat so viel geistliches Leben ermöglichen, wie es die Umstände erlauben. Aktuelle Predigten werden weiterhin aufgenommen und können auf der Webseite des Pfarrbezirks gehört und heruntergeladen werden. Wir hoffen, das Predigtangebot in Zukunft auch durch Musikbeiträge ergänzen zu können. Gott gebe uns allen in diesen sehr unruhigen und unsicheren Zeiten Geduld, einen klaren Blick für das Notwendige und den Willen zur christlichen Nachfolge und Nächstenliebe. Folgende Predigt und anschließende Fürbitte ist am 15. März im Amtszimmer von Superintendent Morrison aufgenommen worden. Gnade, Barmherzigkeit und Friede von Gott dem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den Sonntag Oculi steht geschrieben beim Evangelisten Lukas im 9. Kapitel. Unterwegs sagte jemand zu Jesus: Ich will dir folgen, wohin du auch gehst. Jesus antwortete ihm: Die Füchse haben ihren Bau und die Vögel haben ihr Nest, aber der Menschensohn hat keinen Ort, wo er sich ausruhen kann. Einen anderen forderte Jesus auf: Folge mir. Der aber sagte: Herr, erlaube mir, zuerst noch einmal nach Hause zu gehen und meinen Vater zu begraben. Aber Jesus antwortete ihm: Überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkünde das Reich Gottes. Wieder ein anderer sagte zu Jesus: Ich will dir folgen, Herr, doch erlaube mir, zuerst von meiner Familie Abschied zu nehmen. Aber Jesus sagte zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und dabei zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, du lässt das Leiden und Sterben deines Sohnes zu unserem Heil verkündigen. Gib uns ein offenes Herz, dass wir seine Liebe und seinen Gehorsam erkennen und ihm nachfolgen. Darum bitten wir dich durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Liest man diese Stelle in der Lutherbibel, dann sieht man folgende Überschrift dazu: Vom Ernst der Nachfolge. In einem Lieblingskommentar von mir heißt es sogar: Ernst und Größe der Nachfolge. Und in der Basisbibel lautet die Überschrift: Sich ganz auf Jesus einzulassen. Diese Überschriften lassen ahnen, worum es heute geht. Doch bevor wir weitergehen, müssen wir uns ein paar grundsätzliche Gedanken zu dieser Bibelstelle machen. Erstens: Auch wenn diese Worte Jesu für uns heute leitend, richtungsweisend sind, sind sie uns nicht gesagt worden, nur den Dreien. Wir müssen von Jesu Worte lernen und sie zu Herzen nehmen, aber sie bilden kein eisernes Gesetz, an das wir gehalten sind. Jesus hat ihnen diese Worte gesagt, anscheinend weil die Menschen das gebraucht haben. Uns würde er möglicherweise etwas ganz anderes sagen. Auch heute ist es so, dass ich durchaus dem einen Gemeindeglied einen seelsorgerischen Rat geben könnte, den ich einem anderen nicht nur nicht geben würde, dem würde ich das Gegenteil sagen. Die eine braucht zum Beispiel Trost, die andere Mahnung. Bei dem einen wird sanft angefasst, beim anderen etwas härter. Es kann aber auch sein, dass Jesus diese Worte dir oder mir sagen würde. Zweitens, die drei Menschen in dieser Bibelstelle waren im Begriff, Jesus zum allerersten Mal in ihrem Leben nachzufolgen. Das bedeutet zwangsläufig einen heftigen Schnitt mit der Vergangenheit. Unsere Missionare können Bänder erzählen von den Menschen, die zum Glauben an Christus gekommen sind und sich haben taufen lassen, und was das letztendlich für sie bedeutet hat. Oft ein Bruch mit ihrer Familie und Kultur, mit langjährigen und liebgewordenen Traditionen, mit dem bisherigen Lebensstil. Frag unseren lieben Noah und Gaston, was die Annahme des christlichen Glaubens und die Nachfolge Jesu Christi bedeuten. Die meisten von uns wurden dagegen als Kinder getauft und sind mit dem christlichen Glauben groß geworden. Für uns sind also gewaltige Brüche mit der Vergangenheit in der Regel nicht an der Tagesordnung. Wobei wir uns immer fragen sollen, immer, wovon wir uns verabschieden müssen, weil es schädlich und hinderlich ist für ein Leben aus dem Glauben. Drittens, eine Beobachtung von mir. Die allererste Generation von Christen hat es nicht leicht gehabt. Sie musste teilweise Dinge tun, die für uns undenkbar wären. Zum Beispiel sagt Jesus, folge mir nach. Und Petrus, Jakobus und Johannes lassen ihre Netze und Boote, Jakobus und Johannes sogar ihren Vater stehen und laufen Jesus hinterher. Matthäus der Zöllner verlässt auf der Stelle seine Zollstation und folgt Jesus nach. In dieser Stelle hören wir in etwa, begrabe deinen Vater nicht, verabschiede dich nicht von deiner Familie. Dieses für uns Undenkbare spricht jedoch eine unzweideutige Sprache. Die Grundeinstellungen der christlichen Nachfolge werden dadurch in einem klaren, deutlichen Schwarz-Weiß dargestellt. Auch wenn wir uns daran reiben, im endlosen, unsicheren Grau unserer Zeit, in den Fragen über Fragen, die wir über das richtige Christenleben haben, können wir auf jeden Fall die Grundeinstellungen durch dieses deutliche Schwarz-Weiß in der ersten christlichen Generation gut erkennen. Hätte Jesus damals genauso grau gehandelt und gelehrt, würden wir wahrscheinlich gar nichts mehr erkennen können. Und wir hätten auch nicht die Möglichkeit, durch die gewollte Reibung an diesen Worten zu reifen und Perlen hervorzubringen. Jetzt kehren wir zurück zu den drei Aussagen Jesu in dieser Bibelstelle und betrachten sie vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade gehört haben. In der ersten Aussage hören wir von der Heimatlosigkeit von uns Christen in dieser Welt. Wer Jesus nachfolgen möchte, auch heute, soll wissen, dass Jesus ihn nicht in die Sicherheit führt, die dieses Leben mit seinen Mitteln geben kann. Und dass er oft für andere wie ein Fremdkörper wirken wird, weil er Christus nachfolgt. Ein jeder von uns kennt zum Beispiel die Scheu davor, den Glauben oder den Herrn in unseren Gesprächen zu erwähnen oder uns irgendwie als Christen zu outen. Wir haben Angst vor dem, was andere über uns denken und erzählen, auch Angst vor den Blicken und Bemerkungen. Gott sei es gedankt, das ist nicht immer der Fall. Aber mit Verständnis und Bejahung können wir keineswegs rechnen, wenn wir unseren Glauben praktizieren und zur Sprache bringen. Umso wichtiger, dass wir füreinander da sind, dass wir auch für die Christen anderer Konfessionen da sind und sie für uns, dass wir uns Heimat geben in der Heimatlosigkeit, die wir sonst erleben, dass wir Verständnis und Bejahung und Annahme füreinander haben, die wir alle in den Kampf des Glaubens gestellt sind. dass wir zueinander stehen in Rat und in Tat. Und vor allem, dass wir bei Jesus Christus das erste und beste Zuhause finden, ihm in seinem Wort zuhören, ihm begegnen und uns stärken und vergeben lassen in seinem Mahl, auch die Hände falten und ihm immer wieder unser Herz ausschütten. Die zweite Aussage Jesu in dieser Stelle bereitet uns am meisten Schwierigkeiten. Lasst die Toten ihre Toten begraben. Von einigen habe ich über die Jahre ihr Unverständnis und ihren Unmut über diesen Satz gehört, wo wir doch konkret christliche Nächstenliebe und Barmherzigkeit erweisen, wenn wir unsere Lieben und Freunde bestatten, und im Falle von unseren Eltern, wo wir sie ehren im Sinne des vierten Gebots. Beerdigungen sind für uns in vielerlei Hinsicht heilsam und hilfreich. Und sie können letztendlich ganz im Sinne der Aussage Jesu in dieser Stelle sein, wenn nicht die Toten ihre Toten begraben, sondern wenn das Reich Gottes verkündet wird. Das heißt, wenn es um das Leben geht, das uns Christus und nur er geben kann. Denn in ihm haben wir ewiges Leben, das hier und heute beginnt, mit der Taufe, und das nicht mit dem Tod endet. In ihm werden wir auferstehen. Dieses Leben kann eine christliche Beerdigung wie kaum etwas anderes in den Vordergrund stellen. Menschen, die hier und heute Christus bewusst nachfolgen, geben uns allen ein Beispiel, dem wir folgen können. Und ihre Beerdigung bietet Gelegenheit, ein Beispiel an ihrem Leben zu nehmen und auf Gottes Zukunft mit ihnen zu schauen. Es geht also bei einer christlichen Beerdigung nicht um Tod und Tote, sondern um dieses Reich Gottes, um das Leben, das aus dem Glauben erwächst, und um das Leben in der Auferstehung. Diesen letzten Gedanken, den starken Blick auf das Leben, das Christus schenkt, nehmen wir mit, wenn wir uns nun der dritten Aussage Jesu zuwenden. Ist der Blick auf dieses Leben gerichtet, dann eben nicht auf das, was wir uns sonst an Reichtum errungen oder an Leistung gebracht haben, worauf wir verzichten müssen, um Christus nachzufolgen, oder was uns alles verloren gegangen ist. Blickten wir darauf, dann hätten wir Hand an den Pflug gelegt und zurückgeschaut. Und die Hoffnung auf das, was Christus geben kann, wie auch die Wichtigkeit der Nächstenliebe und der Hilfe, die heute von uns dringend gebraucht werden, auch bei dem Coronavirus, das alles würde verdrängt, weil wir dem wehmütig nachtrauern, was wir verloren oder nicht erreicht haben. Daher richten wir unseren Blick immer wieder auf genau die Hoffnung und die Liebe. Das motiviert und ermöglicht christliche Nachfolge. Eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus zu haben, ist nicht das Rundum-Sorglos-Paket fürs Leben. Ihm nachzufolgen hat Konsequenzen und ist alles andere als einfach und sicher. In vielerlei Hinsicht passen Glauben und Nachfolge nicht zu dem gut bürgerlichen Leben, das wir gerne führen. Dafür bietet Christus selbst Hoffnung an, weit über dieses Leben hinaus, setzt den Schwerpunkt Liebe und Annahme und ist bereit zu vergeben und noch einmal zu vergeben, wenn wir es an Glaube, Liebe und Hoffnung zu kurz kommen lassen. Genau dahin will er führen, wenn er uns in die Nachfolge ruft. Und der Friede Gottes, der alles, was wir verstehen können, weit übersteigt, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Fürbittengebet für den Sonntag Oculi. Dass wir den Ruf Christi in die Nachfolge hören, ihm bei allen Widrigkeiten nachfolgen und unsere Augen auf die Hoffnung richten, die nur Christus schenkt, wie auch auf die Liebe, die er uns aufträgt. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Dass Christus unsere Kirche und Gemeinde mit seiner Gnade füllt, damit wir im Gottvertrauen und in der Liebe wachsen. Dass Gott die verfolgten Christen in aller Welt schützt, damit sie ihren Glauben frei und ohne Angst leben können. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Dass Gott allen, die uns regieren, Weisheit schenkt, die Probleme unserer Zeit friedlich und gerecht zu lösen. Dass er allen Mächtigen ein Herz für den Frieden schenkt, damit Konflikte ohne Waffengewalt beendet werden. Dass Gott dem Blutvergießen in aller Welt Einhalt gebietet. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Dass Christus Erbarmen schenkt denen, die unter den Folgen von Krieg, Naturkatastrophe oder menschlichem Versagen leiden. Wir denken besonders an die Menschen im Jemen, in Libyen, in Syrien, in der Ukraine, wie auch an alle, die unter der Heuschreckenplage in Ostafrika zu Schaden gekommen sind. Dass Christus auch allen Kraft schenkt, die in die Krisengebiete der Erde reisen, um humanitäre Hilfe zu leisten. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Dass Gott Erbarmen schenkt im Angesicht des grassierenden Coronavirus und dass wir es auch bei allen Schutzmaßnahmen nicht an Liebe, Wärme und Zuwendung fehlen lassen. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Dass Gott, unser Vater, unsere Ehen, Familien und Freundschaften mit seiner Liebe erfüllt, dass er uns stark macht für christliches Zeugnis, den Dienst am Nächsten und Aufrichtigkeit bei der Arbeit und in der Schule. Lasst uns den Herrn anrufen. Herr, erbarme dich. Diese Bitten bringen wir vor dich, Vater, und bitten darum, dass du uns gibst, wie es uns zum Besten dient. Durch deinen Sohn, Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.